Horst Tätschik, Russisches Roulette, vom Kalten Krieg zum Kalten Frieden. In einem Hollywood-Film würde eine Eskalation zwischen dem Westen und Russland so gelöst. Der skrupellose Bösewicht mit dem russischen Akzent würde im letzten Moment davon abgehalten werden, den kapitalistischen Westen mit Atombomben zu torpedieren. Was furchtbar stumpf klingt, ist leider nicht sonderlich weit von der Darstellung in den meisten westlichen Medien entfernt. Und genau da liegt das Problem. Keine 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges herrschen wieder frostige Temperaturen. Sowohl Russland als auch die NATO rüsten wieder auf und stationieren Truppen an den gemeinsamen Außengrenzen. Der Westen aber schiebt allein Putin die Schuld zu. Diese Blinks erklären, warum das gefährlich ist. Sie zeigen, warum wir uns an die Lehren des Kalten Krieges erinnern und Russland trotz aller berechtigter Kritik konstruktiv begegnen müssen. Blink Nummer 1. Die Ost-West-Beziehungen waren zum Ende des Kalten Krieges eigentlich auf einem guten Weg. Ganz ehrlich, was denkst du über Wladimir Putin? Hältst du ihn für einen knallharten Autokraten, der barbusig mit seiner Schrotflinte zur Jagd reitet? Und für die größte Bedrohung, der sich Europa im Moment stellen muss? Falls ja, bist du damit nicht allein. Denn genau dieses Bild verbreiten anno 2019 die westlichen Medien. Was auch dazu führt, dass wir Russland gegenüber so misstrauisch sind wie lange nicht mehr. Dabei hatten wir den Ost-West-Konflikt doch vor kaum 30 Jahren mühevoll überwunden. Die NATO gelangte in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zu der Einsicht, dass sich militärische Stärke und diplomatischer Dialog nicht gegenseitig ausschließen. Der Westen trat der Sowjetunion gegenüber entschlossen auf, ließ aber immer die Tür zu konstruktiven Verhandlungen offen. John F. Kennedy brachte es 1963 folgendermaßen auf den Punkt. Der Westen müsse sich um Entspannung bemühen, ohne in seiner Wachsamkeit nachzulassen. Dafür brauchte es eben auch, Zitat, ein höheres Maß an Kontakt und Kommunikation. Die NATO fuhr bewusst zweigleisig. Militärische Stärke und diplomatische Entspannung waren kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben politischen Medaille. Diese Politik wurde auf beiden Seiten des Atlantiks über viele Jahre fortgeführt, im Weißen Haus wie im Bonner Kanzleramt. Und sie sollte Früchte tragen. Die sowjetischen Führer von Brezhnev über Andropow bis Tschernjenko machten es dem Westen sicher nicht immer leicht. Und dennoch wurde in all diesen Jahren hartnäckiger Friedensverhandlungen jenes Vertrauen geschaffen, auf dem Gorbatschows gefeierte Glasnost-Politik ab Mitte der 80er Jahre aufbaute. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan wurde zum Grundpfeiler vieler diplomatischer Meilensteine. So einigten sich die USA und die Sowjetunion 1987 unter der Federführung von Gorbatschow und Reagan im INF-Vertrag auf die freiwillige Zerstörung ihrer jeweiligen Kurz- und Mittelstreckenraketen. 1991 wurde diese Abrüstung um den START-1-Vertrag zur Reduzierung strategischer Nuklearraketen ergänzt. Enge persönliche Beziehungen zwischen zwei Staatschefs gelten heute schnell als Kumpanei. Dass sie trotzdem noch immer so wichtig sind, liegt an einer alten Wahrheit. Reden hilft. Blink Nummer 2. Persönliches Vertrauen und große Zugeständnisse ermöglichten die deutsche Wiedervereinigung. Im Oktober 1988 reiste Bundeskanzler Helmut Kohl nach Moskau, um persönlich mit Generalsekretär Gorbatschow zu sprechen. Das Treffen brach das Eis. Gorbatschow spürte, dass er Kohl vertrauen konnte. Und genau dieses Vertrauen wurde zum Schlüssel zur deutschen Wiedervereinigung 1990. Nach der historischen Pressekonferenz vom 9. November 1989, bei der der SED-Bezirkssekretär Günter Schabowski die DDR-Grenze quasi versehentlich für geöffnet erklärte, brachen alle Dämme. Die Menschen stürmten zu den Schlagbäumen und die überforderte Grenzpolizei ließ sie gewähren. Wenig später äußerte Helmut Kohl den klaren politischen Willen zur deutschen Wiedervereinigung. Dazu brauchte er natürlich die Zustimmung der Sowjetunion. Die erhielt er im Februar 1990 nach einem weiteren persönlichen Treffen im Kreml. Gorbatschow erklärte, er verstehe, dass die Deutschen in einem vereinigten Land leben wollten. Das klingt so einfach und menschlich, bedeutete aber gigantische außenpolitische Zugeständnisse von Seiten der Sowjetunion. Die Vereinigte Bundesrepublik würde weiterhin Teil der Europäischen Gemeinschaft und der NATO bleiben. Das hieß im Klartext, dass Moskau die DDR aus allen Bündnissen entlassen und seine Truppen aus Ostdeutschland abziehen würde. Gorbatschow betonte später wiederholt, wie wichtig das große gegenseitige Vertrauen für dieses Entgegenkommen gewesen war. Im Gegenzug bewegte sich auch der Westen auf Moskau zu. Die NATO-Länder trugen ihrerseits durch klare politische Zugeständnisse zum Ende des Kalten Krieges bei. So erklärte US-Präsident George Bush Senior in seiner wichtigen Rede vom 31. März 1989, die USA hätten in keinster Weise vor, die völlig legitimen Sicherheitsinteressen der Sowjetunion zu untergraben. Die NATO ließ im Juni 1990 verlauten, sie strecke, Zitat, die Hand zur Freundschaft und Zusammenarbeit aus und bot dem Kreml eine Erklärung zum Gewaltverzicht und Nichtangriff an. In dieser respektvollen Atmosphäre wurden bis Ende 1990 zahlreiche bilaterale und multilaterale sicherheitspolitische Vereinbarungen getroffen. Allein die BRD schloss in dieser Zeit 27 Verträge und Abkommen mit der Sowjetunion. All diese gegenseitigen Zugeständnisse bereiteten den Weg für die deutsche Einheit und den Fall des Eisernen Vorhangs. Blink Nummer 3. Die historische Chance einer gemeinsamen globalen Friedenspolitik blieb nach 1990 ungenutzt. In der Euphorie des Jahres 1990 schien es, als könnten die globalen Mächte Europa, die Sowjetunion und die USA das Unmögliche schaffen. Die Gestaltung gemeinsamer politischer Strukturen für Sicherheit und Frieden auf der Welt. Die USA, die Sowjetunion und zahlreiche europäische Länder bekannten ihren Willen zu dieser historischen Chance, indem sie 1990 die Charta von Paris unterzeichneten. Ein Grundsatzdokument zur Beendigung der Ost-West-Konflikte. Heute wissen wir, dass diese Chance ungenutzt blieb. Aber warum? Weil die großen Umbrüche auf beiden Seiten für gewaltige Herausforderungen sorgten. In Deutschland stand die Regierung Kohl vor der Mammutaufgabe, die neuen Bundesländer zu integrieren und die Lebensverhältnisse in Ost und West anzugleichen. Gleichzeitig spielte das wiedervereinte Deutschland eine entscheidende Rolle bei den ehrgeizigen Plänen auf europäischer Ebene. Im Februar 1992 unterzeichneten die EG-Länder in Maastricht den Fahrplan für die Vollendung der europäischen Integration. Das war der Startschuss für einen wahren politischen Marathon. Die Gemeinschaft wollte sich bis 1999 endgültig zur Wirtschaftsunion entwickeln und mit der Einführung einer gemeinsamen Währung einen gesamteuropäischen Binnenmarkt schaffen. Außerdem wollte die künftige EU das Schengen-Abkommen umsetzen, eine gemeinsame Einwanderungs- und Asylpolitik entwerfen und sich auf gemeinsame außen- und sicherheitspolitische Ziele einigen. Mit anderen Worten, Europa war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich auf globale Friedensprozesse zu konzentrieren. Auch im Osten ging es heiß her, nur dass die Sowjetunion nicht mit einer Integration, sondern mit ihrem Zerfall zu kämpfen hatte. Nach dem Ausscheiden der DDR erklärten im Sommer 1991 auch die baltischen Staaten ihre Unabhängigkeit vom Ostblock. Ende des Jahres löste sich die Sowjetunion dann völlig auf. Den ehemaligen Ostblockstaaten stand es nun frei, sich um eine Aufnahme in westliche Bündnisse wie die künftige EU oder gar die NATO zu bewerben. Dadurch ergaben sich natürlich neue Konflikte im Verhältnis zu Moskau. Das neue Russland stand indes selbst vor großen Umbrüchen. Das Land strebte nach demokratischer Freiheit und marktwirtschaftlicher Öffnung. Das Problem war nur, dass es so gut wie keine Erfahrung mit nichtsozialistischer Politik und Wirtschaft hatte. So rutschte Russland in eine tiefe Wirtschaftskrise. Die Begriffe Demokratie und Privatisierung wurden schon bald zu Schimpfwörtern, die die Skepsis gegenüber dem westlichen Kapitalismus stärkten. Russland war also genauso wie Europa mit sich selbst beschäftigt. Die politische Generation um Gorbatschow, Kohl, Bush und Mitterrand hatte ihre historische Chance zwar erkannt, aber nutzen konnten sie sie nicht. Blink Nummer 4. Der anfänglichen Annäherung zwischen Russland und dem Westen folgte die Entfremdung. Der Frust über die vertane Chance der gemeinsamen Politik sitzt heute tief. Der Westen verarbeitet ihn meist auf zwei Arten. Die einen geben Russland die Schuld und beschwören das alte Klischee der sturen und aggressiven Militärmacht. Die anderen sehen Russland dagegen als Opfer, das vom Westen permanent drangsaliert und schikaniert wird. Die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo dazwischen. In den Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs standen die Zeichen nämlich durchaus auf Annäherung. Die Sowjetunion hatte sich unter Gorbatschow klar zu einer Politik der Freundschaft und Zusammenarbeit mit dem Westen bekannt. Sein Nachfolger Boris Jelzin war als erster Präsident der Russischen Föderation von 1991 bis 1999 ebenso zur Kooperation entschlossen. Auf dem Höhepunkt dieser gegenseitigen Annäherung kam es 1997 zur Unterzeichnung der Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der NATO und der Russischen Föderation. Dort hieß es wörtlich: Die NATO und Russland betrachten einander nicht als Gegner. Die Vertragspartner verpflichteten sich dazu, ihre Beziehungen auf gemeinsame Grundsätze zu stützen. Anfang der 1990er Jahre stand sogar eine Mitgliedschaft Russlands in der EU und sogar in der NATO im Raum. Kaum auszudenken, wie ein solcher Schritt die Geschichte beeinflusst hätte. Umso bedauerlicher ist es, dass sich die Beziehungen gegen Ende der 1990er Jahre zunehmend verschlechterten. Aber warum eigentlich? Die Gründe dafür sind vielschichtig. Russland litt unter dem Verlust seines Imperiums, wollte aber weiterhin als ebenbürtige Weltmacht verstanden werden. Umso verschnupfter reagierten die Russen, wenn der Westen genau diesen Respekt vermissen ließ und erwartete, Moskau würde sich seinem politischen Diktat jederzeit ohne Murren beugen. Dazu kam die weiterhin angespannte sicherheitspolitische Lage. Ende der 1990er Jahre traten zahlreiche ehemalige Ostblockstaaten der NATO bei. Zunächst Polen, Tschechien und Ungarn, später das Baltikum und weitere osteuropäische Länder wie Bulgarien und Rumänien. Damit rückte die NATO-Außengrenze direkt an die russische Grenze heran. 2004 traten die meisten dieser Staaten auch noch der EU im Rahmen der Osterweiterung bei. Russland blieb damit die Statistenrolle jenseits des europäischen Clubs. Das führte nicht nur in Moskau zu großer Verunsicherung. Der Westen aber verkannte, wie schwierig dieser innere und äußere Wandel für die einstige Supermacht war. Blink Nummer 5. Die russisch-westlichen Beziehungen kühlten sich nach dem 11. September 2001 nochmal deutlich ab. Es wäre alles so viel einfacher zu erklären, wenn Putin wirklich von Anfang an der knüppelharte Provokateur gewesen wäre, als den ihn der Westen gerne darstellt. War er aber nicht. Ganz im Gegenteil. Die USA, die EU und die NATO müssten sich viel öfter an die eigene Nase fassen. Putin war gerade zu Beginn seiner Amtszeit im Jahre 2000 genauso vom Westen überzeugt wie seine Vorgänger Gorbatschow und Jelzin. Er suchte die Nähe zur EU und schloss sogar eine Mitgliedschaft in der NATO nicht aus, solange das Militärbündnis sein Land als gleichberechtigten Partner anerkennen und seine sicherheitspolitischen Interessen respektieren würde. Im Jahr seines Amtsantritts bezeichnete Putin die USA als wichtigsten Partner auf der weltpolitischen Bühne. 2003 einigten sich die EU und Russland auf eine enge strategische Partnerschaft in den zentralen Bereichen Wirtschaft, innere wie äußere Sicherheit und Bildung. Natürlich hatte auch Putin seinen Anteil daran, dass sich die Beziehungen zum Westen abkühlten. Besonders das harte militärische Durchgreifen im abtrünnigen Tschetschenien, der Georgienkrieg 2008 und die völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 sorgten im Westen für schwere Irritationen. Aber Putin hatte und hat grundsätzlich Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Westen. Und er ist nicht der Einzige, der schuld an dem schlechten Verhältnis ist. Aus heutiger Perspektive betrachtet gab es einen entscheidenden Wendepunkt in den Beziehungen. Das Verhalten der USA nach den Terroranschlägen vom 11. September. Die Kommunikation zwischen Washington und Moskau fiel unter George W. Bush fast auf die Betriebstemperatur des Kalten Krieges zurück. Was genau war passiert? Die USA wollten die Terroranschläge der Taliban mit einer massiven Intervention in Afghanistan vergelten. Russland zeigte sich im UN-Sicherheitsrat kooperativ und billigte die Mission. Das war keineswegs selbstverständlich, denn der Afghanistan-Krieg würde sich direkt vor Russlands Haustür abspielen. Moskau erwartete entsprechend, dass die USA die militärischen Operationen sensibel mit Russland abstimmen würden. Doch das Gegenteil war der Fall. Schlimmer noch. 2003 fielen die USA ohne die Zustimmung der UN im Irak ein. Moskau konnte daraus nur schließen, dass Washington das internationale Völkerrecht nur dann achtete, wenn es dem eigenen Land nutzte. Dazu kam das amerikanische Selbstverständnis als eine Art Weltpolizei, die die Demokratie durch präventive Militärschläge schützt und politische Oppositionen unterstützt, zum Beispiel in Libyen 2011 oder der Ukraine 2014. All das führte in Russland zu dem Eindruck, der amerikanische Kampf für Demokratie und Frieden sei in Wahrheit nur eine Art Deckmantel für einen aggressiven US-Imperialismus. Der einseitige globale Führungsanspruch der USA schürte daher tiefes Misstrauen. Blink Nummer 6. Ab Mitte der 2000er Jahre verhärteten sich die Fronten noch weiter. Das Motto der 43. Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007 lautete: Globale Krisen, globale Verantwortung, Frieden durch Dialog. Dabei zeigte ausgerechnet diese Konferenz, wie sehr Russland und der Westen aneinander vorbeiredeten. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in ihrer Rede, die NATO solle eine engere Partnerschaft mit Russland anstreben. Niemand fragte nach, wie diese Annäherung aussehen solle, und Merkel selbst kam später nie auf ihre Worte zurück. Umso größer war dafür die Empörung über die Rede von Wladimir Putin. Putin kritisierte die Vorstellung einer unipolaren Welt, in der allein den USA eine Vormachtstellung zusteht. Er beklagte, wie schleppend die vereinbarten Abrüstungen vorangingen und verlangte neue Verhandlungen, um die Kernwaffen endlich weiter zu reduzieren. Er äußerte auch sein Unbehagen über die NATO-Pläne, das Militärbündnis durch die Stationierung von Raketenabwehrsystemen in Osteuropa weiter in Richtung Russland zu erweitern. Russland betonte, dass es sich bei Putins Worten lediglich um einen Weckruf handelte. Aber der Westen hörte aggressive Rhetorik und fühlte sich an den Kalten Krieg erinnert. NATO-Generalsekretär Hoop Scheffer stellte Putins Kritik an die NATO-Osterweiterung gleich generell in Frage. Er verstehe nicht, wie man sich darum sorgen könne, so Scheffer, dass Demokratie und Rechtsstaat näher an die Grenzen Russlands heranrückten. Dabei war es genau dieses missionarische Schwarz-Weiß-Denken, das Putin in seiner Rede kritisiert hatte. An all diesem Misstrauen konnten auch die zwei Amtszeiten Obamas nichts ändern. Der hatte kurz nach seinem Amtsantritt im Frühjahr 2009 einen Neustart in den Beziehungen zu Russland angekündigt. Er wollte reparieren, was unter George W. Bush so schweren Schaden genommen hatte. Anfangs sah es auch tatsächlich nach einem Neubeginn aus, weil Obama die bestehenden Pläne für den Aufbau von NATO-Raketenabwehrsystemen auf Eis legte. Aber diese Hoffnungen wurden schnell zerstört. Am Ende ließ Obama die Abwehrsysteme doch aufbauen, nur eben mit anderer Technik. Dazu kamen die inzwischen konkreten Pläne, Georgien und die Ukraine in die NATO zu integrieren. Dabei hätte dem Westen völlig klar sein müssen, dass ein ukrainischer NATO-Beitritt für Russland eine dicke rote Linie überschreiten würde. Dann begannen die Aufstände in Syrien. Washington forderte früh die Absetzung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad, was aus russischer Sicht nur bestätigte, dass die USA weiter eine Politik der Regimeumbrüche verfolgten. All das zeigt, dass Russlands Außenpolitik niemals losgelöst von den Entscheidungen des Westens betrachtet werden darf. Das gilt ganz besonders für die militärischen Konflikte in Syrien und der Ukraine. Blink Nummer 7. Der Westen muss endlich wieder Gesprächs- und Kompromissbereitschaft zeigen. Anno 2019 scheint es, als hätten wir herzlich wenig aus dem Kalten Krieg gelernt. Von Abrüstung und Rüstungskontrolle spricht niemand mehr und im Baltikum stehen im Namen der NATO wieder deutsche Soldaten an der Grenze zu Russland. Dabei ist eine andere Beziehung möglich. Bislang dreht sich die Eskalationsspirale immer weiter. Sowohl Russland als auch die NATO kontrollieren ihre Außengrenzen mit Kampfflugzeugen und grenznahen Manövern. Statt von gemeinsamer Abrüstung wird auf beiden Seiten wieder offen über die Entwicklung und Stationierung neuer Nuklearwaffen gesprochen. Der NATO-Russland-Rat, der einst zur Vermittlung in Krisensituationen geschaffen wurde, ist seit 2014 praktisch eingestellt. Das Schlimmste an alledem ist, dass der Westen Russland alleine in der Pflicht sieht. Sowohl in Washington als auch in Berlin herrscht die Überzeugung, man müsse das sture Moskau einfach irgendwie auf Kurs bringen. Ebenso, als gäbe es in Wirklichkeit nur den einzig wahren Weg zum Frieden, den des Westens. Dabei hat der Kalte Krieg doch gezeigt, dass eine globale Friedenspolitik Zugeständnisse braucht und alle Beteiligten kompromissbereit aufeinander zugehen müssen. Das bedeutet, dass sich der Westen bewegen muss. Er verkennt, dass sich auch Russland seit den 1990er Jahren entwickelt hat. Das Land hat sich nach dem Zerfall der Sowjetunion aufgerappelt und als Teil der BRIC-Staaten als wiedergenesene Weltmacht etabliert. Moskau hat allen Grund, selbstbewusst aufzutreten. Natürlich wird der Kreml auch völlig zu Recht kritisiert. Das Land tut sich nach wie vor schwer mit Transparenz und kritischer Meinungsbildung. Die Regierung beeinflusst Wahlen, billigt Hackerangriffe auf westliche Medien und erlaubt seinem Auslandsgeheimdienst den Einsatz von Nervengift. Und das sind nur einige wenige Punkte auf einer langen Liste. Trotzdem hat der Westen erheblichen Anteil daran, dass die Beziehung zu Russland gefährlich eskaliert. Wir brauchen Russland als Partner, um bestehende Krisen zu lösen. Das hat zuletzt die diplomatische Unterstützung Moskaus beim Atomabkommen mit dem Iran 2015 gezeigt. Um gemeinsam eine globale Friedenspolitik zu schaffen, müssen wir Russland auf Augenhöhe begegnen und seine Interessen ernst nehmen, egal ob wir sie teilen. Dazu gehört das Bewusstsein, dass es nicht nur eine Wahrheit und einen Weg zum Frieden gibt. Das waren die Blinks zu Russisches Roulette von Horst Teltschik. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Nachdem es in den 1990er Jahren Hoffnungen auf eine nachhaltige globale Friedenspolitik gab, haben die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen Ende der 2010er Jahre einen Tiefpunkt erreicht. Daran tragen beide Seiten Schuld. Russland mit seiner zuweilen aggressiven und autoritären Politik und der Westen mit seinem arroganten Anspruch, den Königsweg zu Demokratie und Frieden zu kennen. Wenn wir das Verhältnis retten wollen, müssen wir uns auf die Lehren des Kalten Krieges besinnen und einander wieder wirklich auf Augenhöhe begegnen.